Liebe Geschwister in Tunjen, als Erste möchte ich herzliche Grüße von unseren Geschwistern aus Kirberg weitergeben. Sie beten auch dafür, dass diese Zeit hier mit der Jugend bei euch auch gesegnet sein möchte. Als Zweite war ich dabei. Vor ein paar Sonntagen habt ihr das 10-jährige Jubiläum gefeiert. Man freut sich, dass der Herr euch diesen Segen geschenkt habt, dass ihr diese Anbetungsstätte haben dürft. Auch meinerseits herzliche Segenswünsche. Und ganz besonders, ich denke, dass es nicht nur im Namen der Brüder, die an diesen Jugendbibeltagen teilnehmen, sondern auch im Namen auch der Jugendlichen, ganz herzlichen Dank euch auch für diese Liebe, für das Opfer, was ihr bringt für diese Jugendbibeltage. Der Herr möchte es euch vergelten, er möchte auch dafür euch reichlich segnen, obwohl ich weiß, auch in den vergangenen Jahren, ihr habt diesen Segen auch immer mitbekommen und es wird auch dieses Mal euch zuteil werden. Das andere, 10-jährige Jubiläum, ist eng verbunden mit diesen Jugendbibeltagen. Es wird jetzt das 11. Mal zwar schon, auch diese Jugendbibeltage bei euch gefeiert oder wir dürfen sie haben. Auch das ist ein reicher Segen. Ich muss sagen, auch meinerseits, weil was ich in diesen Jahren jetzt hier erlebt habe, es war für mich auch ein reicher Segen. Ich durfte jetzt die alle Zeiten dabei sein, auch heute. Und es war für mich eine segensreiche Zeit, einmal in dieser innige Verbundenheit und uns kennenlernen mit den Brüdern, die diesen Verantwortung sind auch. Es ist eine köstliche Zeit, nicht nur hier dabei zu sein und diese Gemeinschaft haben, sondern schon im Voraus die vielen Telefongespräche, die wir auch haben in Gebeten der Vorbereitung zu diesen Tagen. Es ist so segensreich. Ich schätze es hoch meinerseits, weil ich sowas nicht erlebt habe und erlebe und schätze es hoch. Ich schätze ganz hoch auch diese Jugendbibeltage, weil meinerseits ich sowas nicht hatte. Und ich, wenn auch in diesen fortgeschrittenen Jahren, genieße diese Zeit. Es ist für mich auch eine ganz, ganz, ganz reiche Zeit. Zwar habe ich diese Frage auch schon mir gestellt und wie lange kannst du noch unter den jungen Leuten noch sein? Es ist Zeit, dass du in deinem fortgeschrittenen Alter dich zurückziehst. Ich freue mich von Herzen, dass es immer mehr junge Brüder auch diese Verantwortung übernehmen und der Herr möchte auch sie segnen. Und man findet, es ist auch notwendig, dass die jungen Brüder, die dieses Leben dem Herrn erkannt haben und es mitteilen können und dass sie es auch entsprechend der Zeit, in der sie sich befinden, in eine Mithilfe sein können. Dafür möchten wir beten und der Herr möchte auch ihnen Gnaden schenken. Und so war auch mein Wunsch, sich mehr zurückzuziehen und wenn man schon, ja, in diesen älteren Jahren man vielleicht nicht zum Platz schon findet. Da. Aber bis jetzt haben die Brüder mich nicht losgelassen. Und ich bin dankbar, dass sie doch Verständnis hatten, von den Unterrichtseinheiten mich doch freizustellen. Aber ihr Wunsch war, dass ich diesen Gottesdienst übernehmen möchte. Und das möchte ich mit Gottes Hilfe auch tun. An jedes Jahr in der Vorbereitung, gleich nach den nächsten Jugendbibeltagen beginnen dann auch diese Telefonkonferenzen, wenn ich ganz kurz rausholen möchte, weil wahrscheinlich interessiert sich doch manchen. Wir danken dann Gott für die Segnungen, aber beten schon im Voraus, Herr, was soll das nächste Thema sein für die nächsten Jugendbibeltage? Und so entsteht dann Gedanken, dann Planungen die wir versuchen trotzdem bei all dem, was der Herr uns schenkt, Weisheit und Licht, aber immerhin die Freiheit dem Heiligen Geist zu geben, dass über all diesen zusammengestellten Stundenplanen, den auch er herrschen möchte, leiten möchte und das geben möchte, was er will. Weil von ihm kommt alles, kommt der Segen und wir sind in seiner Hand und wir möchten auch nichts anderes, dass auch er das begonnene Werk Jesus Christus auch heute weiter, auch in uns und durch uns auch vollbringen möchte. Und so war das Thema oder das Motto für dieses Jahr dann in der Welt, aber nicht von der Welt. Das haben wahrscheinlich auch die älteren Geschwister oder Geschwister vom Ort schon mitbekommen. Und es waren in diesen vergangenen Tagen schon einige Gedanken auch angesprochen in den Unterrichtseinheiten. Und da ich dann nachgedacht habe und gebetet habe, Herr, was willst du, dass am Sonntag dein Wort sein soll? Und ich glaube, das tut ein jeder Bote. Ihm geht es nicht, was von sich zu bringen, sondern als erster beten, was willst du sagen? Welches Wort willst du geben? Und dann schenkt der Herr auch die Gedanken. Und so war auch hier das Gebet, Herr, was willst du uns sagen? Auch an diesen Tagen gemeinsam mit der Jugend und euch Geschwister am Ort. Und der Gedanke war dann, bei diesem Thema zu bleiben, um nicht zu weit abzuweichen, in der Welt, aber nicht von der Welt, aber dennoch vom anderen Gesichtspunkt gesehen. Und das Thema, was ich so überschrieben habe, Kampf und Sieg. Kampf und Sieg. Ich denke, das gehört dazu, zu diesem Gebet, was Jesus damals gebetet hat. Wir haben jetzt gehört, vom Bruder Arthur vorgelesenes Einleitungswort. Das ist das hohepriesterliche Gebet Jesu. Er steht jetzt vor diesem Zeitpunkt, da er jetzt seinen Vater verklären soll. Und er bittet dafür. Er ist ein Mensch wie wir und dennoch, er ist ein Sohn Gottes im Auftrag seines Vaters. Und er steht da und mit Bangigkeit. Er wünscht sich, dass er jetzt das auch so tun kann, wie es der Vater will. Verkläre du mich, dass ich dich verklären kann. Es war sein erster Wunsch und Gebet, aber dann denkt er an seine Jünger. Die Jünger, die er erwählt hat, die ihm eine Gehilfe waren, auf die er auch das Vertrauen gesetzt hat als Apostel, um das Werk, das er begonnen hat, auch weiterzuführen. Und er weiß, sie sind in der Welt. Sie stehen in diesem Kampf. Sie werden angefochten, genau wie er auch in diesem Kampf gestanden war. Und er wusste, von wo diese Hilfe zu holen, zu erbeten, zu bekommen. Und er wendet sich jetzt zum Vater und betet für sie. Ich gehe jetzt, sie bleiben da, aber bewahre sie. Und dann kommt der nächste Gedanke, was ich noch auch ansprechen möchte mit Gottes Hilfe. Er betet dann, gleich wie du mich gesandt hast, sende ich sie auch in die Welt. Der dritte Teil des Gebets wissen wir, dass er auch für uns gebetet hat. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich jetzt dieses Kapitel oder diese Gedanke vor meine Augen kommen. Jesus betete für uns, betete für mich, dass auch alle die, die durch das Wort zum Glauben kommen, das betrifft auch uns allen, dass sie eins sind, dass wir in diesem Leben verbleiben, dass wir bewahrt werden. Und ich bin so dankbar, dass Jesus am Regiment ist, dass er baut seine Gemeinde, die Pforte der Hölle nicht überwältigen kann, das ist die Zuversicht des Glaubens. Gleichzeitig, dass er auch dazu die Kraft des Heiligen Geistes uns auch geschenkt hat. Nun zum ersten Teil, Kampf. Muss es sein, als Kinder Gottes noch im Kampf zu kommen, im Kampf zu stehen? Und ich glaube, dass ein jeder von euch wird bestätigen, dass im Kampf stehen wir als Kinder Gottes. Kein Kampf haben die Menschen, die in der Finsternis sich befinden. Sie haben keinen Kampf in dem Sinn gesehen, weil sie sind unter der Macht der Finsternis. Sie meinen, sie leben in der Freiheit. Sie meinen, sie können sich erlauben, was sie wollen. Sie sind nicht gezwungen, sich unter die Ordnungen Gottes zu stellen, frei auch von Gott. Sie können sich erlauben, was sie wollen, und sie meinen, sie haben ein freies Leben. In Wirklichkeit, Gott hat den Menschen durch sein Gewissen, durch den moralischen Einfluss etwas mehr eingelegt, nachdem jede Seele ein Hunger, ein Verlangen, ein Bestreben hat. Einmal nach Glück, nach Frieden, nach Ruhe. Das war in seiner Seele, ursprünglich, wo Gott es dem ersten Mensch gegeben hat. Und wenn auch wir, geboren in der Sünde, wir haben diese Verbindung noch durch diese innere Verbundenheit. Und wenn wir auch noch befinden uns, solange wir in der Finsternis uns befinden, noch nicht in dieser Beziehung mit Gott, dennoch das Sehnen, das Verlangen ist da. Der Mensch sucht nach dem. Sucht überall, wo es die Möglichkeit da ist. Und ich muss gleich voraussagen, er findet das nicht. Ob das Reichtum, ob das Ehre wäre, alles, was er hier haben kann, wird keine Befriedigung bringen. Ist er unser Seelenfeind, hält die Menschen. Und er versucht, sie so zu halten, dass sie nicht unter Zwang, aber immer so verblendet, immer wieder ihnen irgendwelche Liste, Wohlliste, Vergnügungen zu geben, Partys, Alkohol, zeitweilige Freuden, aber danach zeitlich, vergängliche. Und immer wieder, und er ist schlau, dass er immer wieder Neues erfindet, um die Menschen abzulenken von dem Suchen nach mehr. Und hier in diesem vorgelesenen Wort, ich möchte jetzt einige Verse rausholen aus dem Johannesevangelium 17, Verse 14, 15, 16 bis 18. Johannes 17, 14 bis 18. Hier spricht Jesus in seinem Gebet zu seinem Vater: Ich habe ihnen gegeben dein Wort. Und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, wie ich denn auch nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nehmest, sondern dass du sie bewahrst vor dem Übel, oder andere übersetzt sagt, von dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie ich auch nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und dann kommt, gleich wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich habe ihnen gegeben dein Wort. Ja, wir wissen, dass das Wort selbst Jesus auch war. Aber das Wort, die Botschaft des Evangeliums, die frohe Botschaft hat er gebracht. Und diese Botschaft bringt er in dieses Reich der Finsternis, dass die Menschen, die da in dieser meintlicher Freiheit, aber in Wirklichkeit in der Knechtschaft, in der Gebundenheit, Knechte der Sünde sind. Sie merken nicht, dass sie tun müssen das, was sie gezwungen sind zu tun. Zum Teil kommt manchmal der Mensch zu dieser Überzeugung, zu dieser Erkenntnis, das, was ich will, tue ich nicht, was ich aber nicht tun will, das tue ich. Ich elender Mensch, so kommt die Erkenntnis. Und dann kommt das Wort, kommt die Botschaft. Trotzdem, dass hier herrscht in dieser Welt durch diesen Sündenfall der Seelenfeind, er ist der König der Welt, er ist der Fürst der Welt. Aber Jesus kommt in diese Welt, in dieses Reich und bringt die frohe Botschaft. Ich will euch die wahre Freiheit geben. Ich will euch frei machen. Ich will euch wirklich Glück, Freude, Ruhe geben, Segen geben. Und einige Seelen wendet sich zu diesem Wort. Dann will ich es haben. Ich glaube, dass wir mehrere haben diese Erfahrung gemacht, wo wir diese Einladung des Heiligen Geistes gehört haben. Du bist doch nicht glücklich. Was ist dein Leben? Was ist das für ein Sinn des Lebens? Wohin geht dein Leben? Es ist Verderben. Es gibt was anderes. Die frohe Botschaft und hier die Einladung. Und die Seele streckt sich aus. Und hier beginnt der Kampf. Hier fängt an, der Seelenfeind alles anwenden, um da zu widerstehen. Mit Lug, mit Betrug, mit Gewalt, was auch immer. Nur nicht zulassen, dass diese Seele aus seinem Reich zu verlieren. Gott sei Dank, dass der Mensch, die Seele trotzdem, kann sich wenden, eine hehre Kraft, die ihn aus dieser Finsternis rausreißen kann. Rausreißen, versetzen in ein anderes Reich. Ein Reich des Lichts, des lieben Sohnes Gottes. Und wo Jesus sagt, hier ist die wahre Freiheit. Dort sind ihr Knechte der Sünde. Aber hier, wenn ich frei mache, den mache ich ganz frei. Und ich glaube, das Zeugnis könnt ihr, die ihr Kinder Gottes sind, bezeugen und unterstützen und sagen, ja, Amen, das stimmt. Die wahre Freiheit, den Frieden, die Ruhe, die Geborgenheit, die Glückseligkeit habe ich jetzt in Jesus. Aber jetzt beginnt der Kampf. Der Seelenfeind will die Beute nicht loslassen. Und das soll uns auch nicht unbewusst sein, dass er einfach so nicht loslässt, die Beute, sondern er geht nach, er ist da. Und wenn er besiegt ist von Jesus Christus, er ist frech, er ist stolz, er ist kühn, er versucht dennoch brutal zu kämpfen, anzugreifen. Und das soll uns nicht unbewusst sein. Wir stehen in einem Kampf. Zur Bestätigung möchte ich einige Bibelstellen, die uns auch Apostel Paulus hinterlassen hat. Zum Beispiel Hebräerbrief, Hebräer-Schreiber schreibt in dem Kapitel 12, Vers 1. Wir wissen, dass davor geht das Kapitel 11, wo über den Glauben, über die Glaubenhelden gesprochen wird und zum Beispiel gezeigt worden, schon aus den alttestamentlichen Zeiten, dass wir auch in dem Kampf diesen Glauben erhalten, gestärkt bekommen möchten. Und dann schreibt er hier, der Schreiber in Hebräer 12, 1, darum wir auch, dieweil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasset uns ablegen die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht. Ja? Sünde oder die Lockung, wo der Seelenfeind anwendet, uns abzulenken, abzubringen. Und lasset uns laufen durch Geduld in den Kampf, der uns verordnet ist. Ist nur unser Gedanke wäre jetzt, muss es sein, wenn ich jetzt als Kind Gottes bin, muss es sein, dass ich jetzt noch kämpfen muss? Ist das wohl Freiheit, wenn ich im Kampf stehe? Dort habe ich es besser gehabt. So haben damals auch gesagt, auch das Volk Israel, wo sie ausgeführt wurden aus Ägypten. Wohin hast du uns gebracht? Was haben wir hier? Wir haben andere Freiheit erwartet. Dort hatten wir genügend Fleisch und Essen. Und jetzt was? Sie schauten zurück, was sie dort Gutes hatten. Aber sie haben nicht geschätzt die wahre Freiheit, was sie hier hatten. Der Kampf ist euch verordnet. So steht es auch hier. Mit dem sollen wir rechnen. Wir stehen in einem Kampf. Die nächste Bibelstelle. Kolosser 2, Vers 1. Ich möchte einfach ein paar Bibelstellen mitgeben, das bestätigt, dass wir im Kampf stehen. Kolosser 2, Vers 1. Ich lasse euch aber wissen, welch einen Kampf ich habe um euch und um die zu Laodicea und alle, die meine Person im Fleisch nicht gesehen haben. Schreibt hier jetzt an die Gemeinde zu Kolossea, er wartet nicht, aber er hat durch die Brüder eine Verbindung und er ermutigt sie. dass auch er sich einsetzt, dass dieser Glaube zu ihnen durchkommt, dass sie den wahren, echten Glauben erkennen möchten, dass sie das echte Leben bekommen möchten. Und das ist, kostet ihn für ihn einen Kampf. Zu seinem Sohn im Glauben, an Timotheus, schreibt er im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 12. Wir wissen, dass dieser Brief er ungefähr geschrieben hat in den, zwischen der ersten Gefangenschaft in Rom und zwischen der zweiten Gefangenschaft. Hier wurde er freigelassen und eine Zeit lang, ungefähr wahrscheinlich in den 60er Jahren. Und dann, der 62, und dann schreibt er jetzt, er wollte ihn auch noch sehen, er schreibt dann, er kommt, er befindet sich anscheinend in Mazedonien, Timotheus befindet sich in Ephesus und er schreibt unter anderem auch dieses Wort, 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, dazu du auch berufen bist und bekannt hast ein gutes Bekenntnis vor vielen Zeugen. Er ermutigt diesen jungen Bruder in dem Herrn. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Auch er musste viele Kämpfe durchkämpfen, was ihm alles begegnet hat. Und noch mehrere Bibelstelle, vielleicht noch, wenn ich die Bibelstelle nochmal zurückkomme, zu Hebräerbriefschreiber, Kapitel 10, Vers 32, Hebräer 10, 32. Gedenket aber an die vorigen Tage, in welchen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens. Ja, nochmal ein Hinweis. Einfach, das sind ein paar Bibelstellen nur. Ich werde, wenn ihr sucht, werdet viel mehr finden, wo es um einen Kampf geht. Einen Kampf, den uns verordnet ist. Es ist nicht von ungefähr, dass er kommt, sondern er ist vorgesehen. Der Kampf ist verordnet. Das sollen wir auch eigentlich bewusst werden. Nicht versuchen auszuweichen. Seid nicht entmutigt. Das ist noch nicht alles. Das ist nur der Anfang. Ich möchte nur den Kampf zeigen. Aber es kommt noch der Sieg. Aber dennoch, ich möchte jetzt auch versuchen, ja, in welche Situationen wir uns befinden, was wir zu tun haben, wie wir zu kämpfen haben, mit wem wir zu kämpfen haben. Und hier schreibt dann Paulus in Ephesus, Epheser 6, Vers 12, Epheser 6, Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Klar und deutlich, welchen Kampf wir zu kämpfen haben, mit wem wir zu kämpfen haben. Nicht mit Fleisch und Blut, nicht mit Menschen, sondern das sind die unsichtbaren Mächte, die um unsere Seele kämpfen. Die eine hält er fest in seiner Gebundenheit, lässt nicht los. Gott sei Dank, dass Gott doch noch Gnade hat und sich wendet zu ihnen und sie zieht und jetzt versucht, diese Botschaft allen zu geben, dass keiner soll dort bleiben. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, dass er dieses Blut Jesu vergießen ließ. Nicht nur für einzelne Leute, sondern für alle. Und diese Botschaft sollen alle wissen, dass sie kommen dürfen zu Jesus und bei ihm Vergebung und das Leben bekommen und Freiheit bekommen. Wir haben mit diesen Kräften, oder mit diesen Fürsten und Gewaltigen zu kämpfen. Wenn wir einen Kampf führen, oder wenn zum Beispiel auch, ob das jetzt Kriegsheere sind, ja, und dann einen Kampf mit einem gegengesetzten Feind zu kämpfen haben, dann erkundigen Sie sich, mit wem wir zu tun haben, wie viele Leute sind dort, welche Stärke sie haben, welche Ausrüstung sie hatten. Weil man kann nicht einfach so gehen und wenn der Feind stärker ist, dann verliert man doch. Und jeder versucht doch, sich so zu bereiten, dass man gewinnt, dass man besiegt. Mit wem haben wir zu tun? Man erforscht, erkundigt sich. Und so lässt uns die Schrift auch nicht ohne Wissen, mit wem wir zu tun haben, mit wem wir zu kämpfen haben, mit welch einer Macht wir zu tun haben, wie sie auch gegen uns angreift. Und der Seelenfeind kämpft mit zweierlei Arten des Angriffs. Einmal schreibt uns Petrus in seinem ersten Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 8, 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlingt. Gegen wen geht er? Geht er gegen die Menschen, die in der Finsternis sind? Nein, das sind seine. Gegen die braucht er nicht kämpfen. Aber die rausgegangen sind aus seinem Reich und die er jetzt mit aller Gewalt zurückholen will, er versucht es auf jeden Fall, weil er weiß, er hat verloren. Auf Golgatha wurde sein Siegel bestimmt und trotzdem ist er kühn und versucht da, dem Werke Gottes, wo er kann, möglichst Schaden anzurichten, möglichst die Seelen rauszureißen. Jesus hat selbst gesagt, wo es möglich ist, mit Verführung, dass er auch die Auserwählten verschlingen möchte. Das ist die zweite Art. Aber zuerst zu diesem, mit einem brüllenden Löwe. Vor ein paar Wochen hat ein Bruder bei der Einleitung zur Gebetsstunde diesen Gedanken auch so ausgelegt. War für mich auch eine Ermutigung oder einen anderen Blick des Brüllens. Man hat schon Vorstellungen gehabt, er brüllt, er legt Gewalt an, er verfolgt die Christen, was er schon am Anfang getan hat, er verfolgte Jesus, er hat ihn so weit gebracht bis ans Kreuz, er hat dann verfolgt die Jünger, er hat sie auch getötet oder zum Tode gebracht, obwohl sie im Glauben nicht gebrochen hat. Und dann, wie viele Christen mussten wirklich in den Tod gehen, um ihren Glauben zu bezeugen? Mit Gewalt, brüllender Löwe. Aber hier war noch ein anderer Gedanke und ich finde, das ist auch so gut, wo es heißt, ein brüllender Löwe. Wir wissen, dass Löwe, er ist eigentlich ein König im Wald und in dieser Natur und sein Brüllen nur, was für ein Laut er ausbrüllt. Und das ist schon Angst ausbreitet. Ja. Die Tiere alle, die sind ganz verscheucht. Und man scheint oder man denkt, es ist ja eigentlich gegen die Vernunft. Wozu brüllt er? Er stellt sich ja bloß. Er entlarvt sich. Er zeigt sich nur. Er müsste doch im Verborgenen angreifen. Aber er hat ganz andere Taktik. Er sieht ja nicht, wo die Beute ist. Die sind ja im Versteck. Und durch das Brüllen bekommen sie Angst. Und sie laufen aus ihrem Versteck raus, flüchten. Und mit dem verlassen sie ihre Behausung, ihre Schutzzone. Und in dieser Öffentlichkeit, wenn sie rausrennen, werden sie erkannt und werden zur Beute. Eine schlaue Taktik. Brüllen, Angst ausbreiten, in Zweifel, in Angst zu bringen, dass ein Christ, weil es ist gerichtet gegen die Christen, in Angst, in Zweifel verlässt diesen Schutzzone. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren war es der Fall in Jemen. Zwei Mädchen waren auf einer Missionsstation und solange sie auf dieser Missionsstation waren, waren sie in einem gewissen Schutz. Ob bewusst oder unbewusst, sie verließen diese Schutzzone und wo sie rausgegangen sind, wurde sie gefangen und getötet. Sie verließen diese Schutzzone. Dort wurden sie zur Beute. So auch wir, wenn wir unsere Schutzzone, die Gott uns eingerichtet, die er uns bereithält, verlassen oder aus Angst rausrennen, werden wir zur Beute. Wir sollen uns nicht fürchten, wir sollen nicht aus unserer Behausung rausrennen. Ich finde es so trefflich, wie schon im Alten Testament ein Psalmist im Psalm 91 schreibt. Schlagen wir den Psalm 91 auf. Da wird uns eine ganz sichere Schutzzone, der Schutzort gezeigt. Und hier heißt es, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Ist das nicht so herrlich? Der Psalmist wusste schon zu damaligen Zeiten einen Ort, wo er sicher geborgen sein kann, wo er sagt, wenn ich unter dem Schutz des Höchsten sitze, er sitzt, er braucht sich von dem Brüllen des Lebens gar nicht fürchten. Da bin ich geborgen. Und wenn er auch mich erkennt, dass ich da bin, er hat keinen Zugang. Ihr könnt euch erinnern vielleicht aus diesem Buch, Bunyans Pilgerreise, wo der Pilger an einem Ort vorbeigehen muss, ich mit meinen Worten so, möchte es weitergeben, und da die Leben sind. Und er hat Angst, vorbeizugehen. Und der Christ ermutigt ihn, er soll nur gehen. Und wo er geht, merkt er, dass der Löwe losrennt auf ihn. Aber er ist gebunden. Er konnte nicht antasten. So können auch wir geborgen sein unter dem Schutz des Höchsten. Sitzen bleiben, verbleiben. Er hat kein Anrecht. Er kann brüllen. Wir brauchen keine Angst haben. Wir brauchen nicht aus unserer Behausung rausrennen. Sondern im Gegenteil, bleiben, wie es hier heißt, und dann mit einer voller Zuversicht, meine Zuversicht und mein Burg, hier bin ich geborgen, bist du Gott, auf den ich hoffe. Die andere Taktik, das schreibt uns Apostel Paulus im Korintherbrief, 2. Korinther 11, Vers 14. 2. Korinther 11, Vers 14. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich zum Engel des Lichts. Ich nehme nur jetzt diesen Vers raus. Den Zusammenhang könnt ihr nochmal zu Hause lesen und schauen. Aber mir ist wichtig, dieses Zeigen, die Art, mit welcher der Satan versucht anzugreifen. Brillender Löwe und dann in ein Schafskleid. Verstellt. Schon in alttestamentlichen Zeiten waren so viele mehr falsche Propheten als die wahren Propheten. Gott spricht, ich habe sie nicht gesandt. Sie haben verführt das Volk. Die haben sie abtrünnig gemacht, weil sie auf sie aufschauten. Das sind doch Propheten. Und die echten Propheten, die wo das wahre Wort gebracht haben, sie haben sie nicht hören wollen, weil sie immer das Gleiche gesprochen haben. Tut Buße, kehret um. Wer wollte auch das hören? Aber Gott hat sie lieb. Gott wollte sie zurückholen. Und so wie er schon damals und angefangen hat er eigentlich im Garten Eden. Und dann die Schlange so listig kam und auf diese Frucht hingewiesen hat. Schau mal hin, wie verlockend war es. Und sie griff an. Und dann kam die Sünde. Wisst ihr, was hat Gott gesagt, Adam und Eva? Sollen sie nur von dieser Frucht nicht essen? Oder steht dann dort noch etwas? Wer hat aufmerksam gelesen? Was steht dort noch etwas? Schau nicht an. Nicht ganz. Es steht dort. Schlagt auf, dass es nicht meine Worte sind. 1. Mose 3, Vers 3. 1. Mose 3, Vers 3. Die Frau sagt die Worte der Schlange, das, was sie wusste, ganz genau, das hat Gott ihr gesagt, da war sie ganz überzeugt. Sie sagt, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon. Und dann kommt's, rieret's auch nicht an. Rieret auch nicht an. begebet euch nicht in diese Lust, in diese Gefahr. Paulus schreibt an Timotheus, fliehe die Liste der Jugend. Riere auch nicht an. Warum sagt er, dass ihr nicht sterbet? Jakobus, schlagen wir Jakobus auf. Er zeigt uns ganz genau, wie eigentlich der Satan handelt. Mit List, in diesem Fall, wo er kommt als Engel des Lichts. Jakobus. Jakobus gleich das erste Kapitel. Also beginnt es vielleicht nur zur Einleitung, wo auch der Apostel Jakobus, der Bruder von Jesus Christus, schreibt, achtet es für eitel Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallet. Anfechtung, Versuchung, Kampf, ja, ist es gleich, in diese Richtung geht. Wir kommen rein. Achtet es nur für eitel, für Freude sogar. Seid nicht entmutigt, verzagt, jetzt stehe ich im Kampf, welcher Art er auch ist, sondern dieses geschieht dir zum Guten. Wir wissen ja, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Das kennen wir, diese Verheißungen holen, die uns dann auch den Mut, diese Überzeugung geben, dass wir nicht verzagen. Ja. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallet. Paulus hat sogar ein anderes Wort gesagt noch dazu. Wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekränkt, er kämpft den Recht. Also der Kampf ist uns verordnet. Die Frage ist, wie kämpfe ich? Ich kann kämpfen und dennoch nicht zum Sieg kommen. Oder vergebens kämpfen. Er erwünscht sich, einen guten, einen richtigen Kampf zu führen, dass er auch gekränkt wird. Und das schließt auch ein, dass wenn auch diese Anfechtungen kommen, nicht verzagt, nicht entmutigt, sondern für lauter Freude es. Denn, er schreibt dann auch, was es bewirkt, ja, das achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallet und wisse, dass euer Glaube, wenn er rechtschaffen ist, Geduld wird, die Geduld aber soll festbleiben bis ans Ende, auf das ihr seid vollkommen und ganz und keinen Mangel haben. Das ist der Zweck der Versuchung, der Zweck des Kampfes. Geduld, Erfahrungen, Hoffnung, neue Kraft, vollkommen zu werden und würdig zu sein. Ja, der Weg. Aber wir stehen in diesen Versuchungen. Was sollen wir tun, wenn die Versuchungen kommen? Und da gibt Jakobus uns Hinweis. Ab 13. Vers lesen wir, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht niemand. Im Vordergrund. Ja, wenn die Welt lockt, die Liste der Welt, das ist nicht von Gott. Dass wir werden gereizt, die Lust erweckend, es kommt von Satan, der uns mit List kommt, verschleiert in einem Schafskleid, aber ein inwendig der reißende Wolf ist, sucht, wen er verschlingt. Und dann weiter, Vers 14, sondern ein jeglicher wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Am Anfang kommt die Lust. Warum hat Gott damals zur Eva gesagt, und riere auch nicht an, begib dich nicht zu dieser Lust, fliehe. Sie war nicht wachsam. Sie hat nicht Acht gegeben. Riere nicht an, wenn sie klar das Wort befolgt hätte, wäre die Gefahr nicht gekommen. Sie hat gesagt, nein, kommt nicht in Frage. Gott hat gesagt, wir haben genügend Früchte und diese einzige Frucht, dieser einzige Baum, kann ich verzichten. Nein, sie unterlag. Die Lust erweckt in ihr. Ah, das wirklich schaut schön aus. Und noch zudem, du wirst dann wie Gott gleich sein. Und du wirst die Erkenntnis bekommen, wie verlockend das ist. Und das war wie Balsam. Sie biss ein. Hier versucht der Teufel, die Lust in uns wecken. Und wenn die Lust geweckt ist, Dann schreibt er, sondern ein jeglicher wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Also sollen wir schon wachen von der Lust. Da ist die Gefahr. Das ist der Kampf, wo wir Nein sagen sollen schon und uns gar nicht begeben dorthin, gar nicht berühren, antasten, fliehen. Dann wirst du von einigen Kämpfen bewahrt. Brauchst du gar nicht so tief in den Kampf reinkommen und vielleicht sogar auch eine Niederlage bekommen. Und wenn die Lust gelockt wird, gereizt, empfangen, gebührt sie die Sünde. Dann kommt der Stachel. Zack. Und die Sünde ist der Tod. Der Teufel hat seins erreicht. So arbeitet er. Kampf. Ich möchte jetzt nicht weiter eingehen, vielleicht noch ganz kurz. Was Welt ist, da haben wir schon einige Gedanken und Unterrichtseinheiten gehabt und werden die Brüder auch im Laufe der noch anstehenden Tagen noch sprechen. Ich bin Gott dankbar, dass das Wort Gottes so reich ist, dass wir von verschiedenen Seiten es sehen und lernen dürfen. Welt will gar nicht groß stehen bleiben. Uns ist bekannt, das ist Welt. In 1. Johannes, das wurde schon erwähnt, hier steht jetzt auch geschrieben, ja, was Welt ist. 1. Johannes 2, Verse 15, 17. Ich will es gar nicht lesen. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Was sind da? Augenlust? Fleischeslust? Hoffärtiges Leben. Die drei Dinge sind ganz besonders, was die Menschen gefangen nimmt, wo sie verlieren können ihre Seligkeit, wo der Teufel sie fangen kann. Über Augenlust hat auch Arthur jetzt gesprochen, auch gestern war die Botschaft, ja, die Medien, was alles wir hier bekommen, in welche Gefahren die jungen Leute besonders heute stehen. Fliehe und rühre auch nicht an. Denke an diese Worte. Hier versucht der Teufel zu fangen. Fleischeslust. Die nächste Botschaft von Victor über diese Musik, wo viele gebunden, gefangen werden, auch in dieser Musik. Wie viele Jugendliche sind da gebunden, weil diese Lust des Fleisches anreizt. Und sie rühren es an, schalten ein, hören es an und merken nicht, dass sie betäubt geworden sind, dass es schon ein gefallen Fleisch da ist und merken nicht, dass sie schon eine Beute sind. Hoffärtiges Leben. Da könnte man mehr sagen, aber ich will an dem stehen bleiben. Hoffärtiges Leben. Ich glaube, dass sie nicht nur die Jugendlichen betroffen, auch wir Erwachsenen. Ich finde es ganz trefflich, wie ein Bruder in der ersten Andachtsstunde schon gesagt hat. Ja. Wir haben so ein jetzt ist mir entfallen. Eine schöne Vorstellung von unserem Christentum, ich sage es so, dieses treffliches Wort ist jetzt ausgefallen mir. Aber auf jeden Fall, wir richten uns so ein oder solche Vorstellungen haben wir, ja, dass wir diese irdischen Dinge, die gehören dazu. Ja, das alles und ein Haus und ein Auto und es ist nicht verkehrt, Dinge zu haben. Die Frage ist, bin ich gefangen, bin ich gebunden, ist das auch mein Leben? Inwieweit ist das in meinem Leben? Paulus schreibt nicht, dass wir da Gesetze haben und dennoch hat er ein Gesetz Christi, indem er sagt, mir ist alles erlaubt, aber er stellt Grenzen. Es frommt nicht alles. Und das, was nicht frommt, was schadet meiner Seele, das ist für mich Tabu. Das kommt nicht in Frage. Können wir diese Entschiedenheit stellen? Oder von anderer Seite heißt, Jesus sagt, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Wie steht die Realität bei uns in unserem Leben? Ist das wahr? Ist das Reich Gottes auf dem ersten Platz? Sind die Gottesdienste, sind alle Dinge, was in der Gemeinde für das Reich Gottes auf dem ersten Platz in meinem Leben? Da können wir uns jeden prüfen. Ne? Hochwertiges Leben. Ich möchte nur zurück zu diesem Gleichnis, wo Jesus spricht von diesem Sämann. Und etliches fiel unter die Dornen. Und das, was unter die Dornen gefallen ist, die Sorgen und der Betrug des Reichtums, verstockte das Herz, brachte keine Frucht. Das ist die Gefahr auch der heutigen Zeit. Der Wohlstand, die viele Christen uns träge macht, lau macht, dass wir unserer Aufgabe nicht nachkommen, dass wir gefangen sind in diesen Dingen. Lasst uns da wachen, das ist ein Kampf. Und wenn wir diesen Kampf nicht rechtschaffen kämpfen, wir stellen unser Ziel in Gefahr. Nun komme ich weiter, sonst die Zeit ist viel. Ich möchte jetzt so sagen, Jesus hat gebetet. Und merkt euch, hier steht jetzt, zwei Arten in von der Welt. Es gibt keine andere Stellung. Die eine sind in der Welt und er meint hier nicht in dieser Schöpfung Natur, sondern die sind in dieser verdorbenen Welt. Das sind seine Kinder, für die er gebetet hat, die er nicht von dieser Welt wegnehmen will. Er hat im Gebet gebeten und gesagt, ich will nicht, dass du sie nehmen sollst, sondern bewahre sie in dieser Welt. Sie sind nicht von der Welt, weil das ist eine andere Kategorie. Das sind die, die in der Sünde leben, die da meinen Freiheit und die da vielleicht viele Schwierigkeiten bereiten. Aber da kommt der Punkt jetzt, wo Jesus auch betet und sagt, einmal bewahre sie und nicht nur bewahre, sondern wie du mich gesandt hast, so sende ich sie auch. Wir würden sagen, wie, Jesus, du weißt doch, was für ein Kampf. Wie können wir dort in dieser Welt, in diesem Kampf bestehen? Und Jesus sagt, ich bin der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Ich bin bei euch. Fürchtet euch nicht. Wisst ihr, wir reden viel zu Karfreitag oder zur Osterzeit über den Kampf, den Jesus geführt hat. Wie er verspottet, wie er dann gegeißelt wurde, wie er dann schließlich ans Kreuz und gekreuzigt wurde. Tod. Alles richtig und gut. Sein Blut ist geflossen, sein Opfer ist gebracht. Wir sollen das in Acht nehmen, das hochschätzen. Dadurch sind wir frei geworden. Aber wir sollen da nicht stehen bleiben. Das ist noch nicht alles. Jesus ist auferstanden. Wie viel Zeit nehmen wir für die Auferstehung, Jesus? Was bedeutet die Auferstehung in unserem Leben? Nicht der Kampf. Jesus hat ihn auch gekämpft. Und Jesus weiß, was das für ein Kampf ist. Der kann es am besten verstehen, wenn wir uns nur erinnern an die Zeit, wie er im Gethsemane war. Wo er flehte und bei seinem Vater sagte, wenn es möglich ist, vielleicht einen anderen Weg. Ihm bangte jetzt, diesen Weg zu gehen, diesen Kelch zu trinken. Und was sagt Gott? Sein Vater? Er sagt, nein, das ist der Weg. Den gehst du. Er geht zweimal dorthin und immer wieder, sein Schweiß wird wie Blutstränen. Es war ein harter Kampf, was er durchkämpfen musste. Und beim dritten Mal kommt der Engel, stirbt ihn. Er steht auf, wenn es der Vater so will, wenn es keinen anderen Weg ist, dann gehe ich. Und er ging. Und er besiegte. Und er ist auferstanden. Und diese Auferstehung ist nicht nur für Jesus, dass er auferstanden ist, dass er lebt. Und das ist auch der Grund unseres Glaubens. Dass er lebt, er ist lebendig, der ist da am Throne Gottes, vertritt uns. Er ist da jeden Tag mit uns. Seine Kraft ist da, wir brauchen uns nicht fürchten, ob das der brüllende Löwe ist, ob es das Verschleierter ist da. Ja? Wir haben einen, der gesiegt hat, der auch für uns verheißt einen Sieg, eine Auferstehung. Wenn ich jetzt kurz vielleicht noch diese Worte, wie Apostel Paulus schreibt, ich finde diese letzte Briefe, die er geschrieben hat an die Gemeinden zu Ephesus, zu Kolosser, zu den Philippern, es waren eine von den letzten Briefen, wo er im Gefängnis noch geschrieben hat. Aber sie sind so ziemlich ähnlich, aber mit welch einer Kraft schreibt er, mit welcher Überzeugung, mit welch einer Ausrichtung schreibt er hier. Kolosser. Kapitel 3. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so suchet, was droben ist mit Christus, sitzen zu der Rechten Gottes. Seid ihr aufgestanden mit Christus, suchet doch nicht das Vergängliche, suchet, was droben ist. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben ist, sich offenbart wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit. Auferstehung. Haben wir diese wahre Auferstehung erlebt? Was macht die Auferstehung? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Und es soll nicht nur am Anfang sein, sondern durch diese Kämpfe, die für uns verordnet sind, sollen wir lernen, durchgehen. Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens, ist mit uns. Er ist Sieger und der Sieg ist uns auch verheißen. Und mit dem möchte ich zum Ende, zum Schluss kommen. Wir haben so viele Verheißungen. Ich möchte jetzt einige Bibelstelle uns vorlesen. Vielleicht kurz bevor ich dazu komme. Diesen Gedanken möchte ich doch nicht unterlassen. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen, macht's nichts. Jesus hat vorgesehen, oder in seinem Wort, wie wir kämpfen sollen. Das sollen wir nicht auslassen. Und ich möchte jetzt nicht stehen bleiben, euch einfach mitgeben. Er hat uns eine Waffenrüstung gegeben. Wir sollen nicht so bloß gehen, sondern wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Er weiß, was es ist, aber wir sollen die Waffenrüstung anziehen. Und ein Christ, er ist gewappnet. Er ist ein Soldat, der ohne die Ausrüstung gar nicht sich bewegen soll, aus seiner Behausung gar nicht rauskommen soll. Da soll er das Schild des Glaubens nehmen. Da soll er mit dem Heil der Gerechtigkeit umgeben sein. Da soll er mit dem Schwert des Wortes Gottes rausgehen. Er ist Sieger. Die Waffenrüstung ist dazu gegeben. Und mit dieser Waffenrüstung sendet er uns aus in diese Welt. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Was hat Bedeutung, das Licht? Wir wissen, im Abends, wenn es dunkel ist, finster ist, schaltet nur ein das Licht. Wo ist die Finsternis? Wo das starke Licht kommt, verschwindet die Finsternis. Die Macht der Finsternis ist stark, aber das Licht ist viel stärker. Und wenn das Licht kommt, verschwindet die Finsternis. Und in diesem Licht will Jesus, dass wir rausgehen und als Leuchter hier in dieser Welt sein sollen. Dass die Welt, die von der Welt sind noch, dass die das Licht sehen. Und er hat uns den Sieg verheißen. Kurz vielleicht doch dazu einfädeln möchte. Einmal die Waffenrüstung, was notwendig ist, wenn wir ausgesandt sind schon. Was noch wichtig ist, das will ich nicht umgehen, die Lehre. Die gesunde, richtige Lehre. Paulus hat das gewusst, deswegen hat er auch an Timotheus geschrieben, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Ich habe mir da aufgeschrieben, in den zwei Briefen an Timotheus schreibt Paulus vielleicht sogar so, die Lehre ist so wichtig und Paulus schreibt in den Briefen 45 Mal über die Lehre. 45 Mal insgesamt spricht er, redet an die Wichtigkeit der Lehre. Dann in den Briefen an Timotheus, nur in den zwei Briefen, schreibt er 18 Mal über die Lehre. Warum ist das so wichtig? Eine gesunde Lehre ist so wichtig, dass wir eine echte Wiedergeburt erleben. Ohne die Wiedergeburt gibt es kein echtes Christentum. Und da sehen wir, dass der Seelenfeind versucht, die Lehre zu verflachen, verdienen oder wie durch das Wasser schwach zu machen oder verfälschen, verwässern. Ja, das Wort suchte ich jetzt. Verwässern. Ja, wenn wir Wasser immer mehr reingießen, ist irgendwo das Echtheit des Stoffes verliert. Ja. Und so versucht er es zu tun. Ach, die Wiedergeburt. Man kann auch mit einem, willst du ein Christ sein, aber wenn keine richtige Buße ist, wenn keine richtige Wiedergeburt ist, wird man kein echter Christ. Aber danach kommt das Nächste. Dass wir auch in diesem bleiben, brauchen wir die Kraft von oben. Die Kraft von oben durch den Heiligen Geist. was verheißen ist, was die Apostel erfahren haben, was dann auch die Apostel oder die Jünger, ja, Apostel, was danach auch dieser Wunsch war, diese Botschaft weiterzutragen, dass sie in dieser Kraft dann bestehen können. Wir brauchen das, die gesunde Lehre auch heutzutage. Wisst ihr, es gibt zwei Seiten. Jesus hat gesagt jetzt im Gebet, in und von. Jesus spricht von zwei Wegen. Und es scheint manchmal, viele Christen suchen den dritten Weg, in der Mitte zu gehen. Hier ein wenig und von da auch zu haben. Es gibt ihn nicht. Ihn gibt es nicht. Es gibt ja oder nein. Mir hat es gefallen, diese Botschaft, des Bruder Semenyuk auf der Konferenz gebracht hat, wo er die Botschaft sagt, nicht mehr. Ja, manche haben es gehört, wahrscheinlich wissen nicht. Vielleicht das Wort kommt auch aus Epheserbrief, wo Paulus es schreibt. Ja. In Kapitel 4. Vers 17. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandelt, wie die anderen Heiden wandeln in der Eitelkeit ihres Sinnes. Er wendet sich nicht an die Welt. Er wendet sich an Christen, die noch fleischlich sind, die wo nicht dieses geistliche Leben leben, die wo nicht entschieden sagen, ja oder nein. Jesus hat gesagt, eure Rede sei ja oder nein. Das ist nicht nur auf unsere Rede bezogen, sondern ist auf unser Leben. Ja oder nein. Es gibt einen Sieg oder es gibt eine Niederlage. Es gibt kein Unentschieden. Und hier schreibt Paulus hier, er ermahnt sie, ihr habt das früher so gelebt, aber jetzt nicht mehr, Schluss, aufhöre. Es gibt keine Möglichkeit, wie manchmal man hört, oftmals in der Christentum eine graue Sonne. Also man bewegt sich hier. Graue Sonne ist in der Finsternis. Entweder ja oder nein. Entweder Sieg oder verloren. Ich weiß, dass manche haben dann angesprochen, ja, mit deiner Lehre und du redest pharisäisch und bildest dich ein, Siege. Und so, ich sage, das sagt das Wort Gottes. Wir können nicht perfekt werden. Ich sage, zeige mir eine Bibelstelle, wo es steht, dass man perfekt sein muss. Wo steht das? Warum haben wir solche Vorstellung Perfektion? Das erwartet der Herr auch nicht. Aber was steht drin, und das schon in alttestamentliche Zeiten, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Diese Forderungen waren schon zu damaliger Zeit. Wie viel mehr jetzt in der Gnadenzeit, wo Jesus da ist, wo er uns den Geist Gottes und selbst da uns geschenkt hat, dann heißt es auch, ja, nicht mehr. Sieg. Da komme ich zum Schluss, möchte noch diese paar Bibelstelle euch weitergeben. Römer 8, 37, wir wissen, um was es geht dann. Da schreibt er, was kann mich trennen von der Liebe Jesu? Ich nehme nur diesen Vers raus, Vers 8, 37. Aber in dem allem überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Überwinden wir. Ganz klar spricht dann Apostel Paulus in 1. Korinther 15, Vers 57, merkt euch diese Bibelstelle an. Die sollen euch immer wieder aufrufen zum wahren, echten Kampf und zum Sieg. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Nicht nur der Kampf ist uns verordnet, sondern der Sieg ist uns gegeben. Nicht wir errungen es, sondern wenn wir in ihm bleiben, dann gibt er den Sieg auch. 2. Korinther 2, 14. Aber Gott sei Dank, der uns allezeit Sieg gibt in Christo und offenbart den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Ist das nicht herrlich? Ja zu sagen, nein zu sagen. Nicht vermischt, nicht verwässert. Ja, Christ, der gesehen ist, der ein Sieger ist. Wer will nicht Sieger sein? Wer will Verlierer sein? Es heißt nicht, dass wir nicht fallen können. Auch Petrus war gefallen. Auch wir können fallen. Paulus schreibt auch, und wenn jemand auch steht, bilde dir nicht ein, dass du so stark bist. Solche wird der Teufel noch mehr angreifen. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Verbleibe in der Behausung, verbleibe in Jesus. Und den Demütigen gibt er Gnade. Und aus denen wird der Sieg gegeben. Der Sieg gibt Jesus, weil wir auf der Siegerseite mit Jesus stehen. 1. Johannes 5,4, nochmal die Bibelstelle. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Paulus schließt dann seine, kann man sagen, letzte Worte im Brief, die er an Timotheus schreibt, wo er sagt, 2. Timotheus 4, Verse 7, 8, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tage der gerechte Richter geben wird. Mit welcher Überzeugung? Die Krone der Gerechtigkeit. Kampf, aber Sieg. Diese Gewissheit hat er da. Nicht nur mir allein, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Es ist ein Wunsch für mich, es ist ein Wunsch an euch, ein Siegesleben zu führen. Wenn schon, denn schon. Der Kampf ist uns verordnet, aber der Sieg ist uns gegeben. Ich mag es sehr, dieses Lied, mit dem komme ich wirklich zum Schluss, 352. Auf der Siegerseite mit Jesus. Und das ist entscheidend. Auf der Siegerseite in Jesus. Wo stehst du? Wo befindest du dich? Hier heißt, am Lebensweg gar lauert mancher Feind, der täglich mir zu Schaden droht. Doch hab ich allzeit Sieg und nie ich unterlieg. Treu ich bleib bis in den Tod. Auf der Siegerseite, ja, auf der Siegerseite, stets auf der Siegerseite mit Jesus. Ob heiß auch sei der Streit, sag ich mit Freudigkeit, stets auf der Siegerseite mit Jesus. Wisst ihr, wer kommt dort an ans Ziel? Ans Ziel kommen Sieger an. Es heißt nicht, dass sie irgendwo auch, wie ich schon gesagt, auch Niederlagen erlitten haben. Aber nicht, gib nicht auf, steh auf, ergreif wieder Jesu Hand. Stell dich auf die Seite, Jesus. Wo stehst du? Bist du schon auf der Siegerseite? Hast du dich freilassen, ziehen aus der Macht der Finsternis, aus dem Reich der Finsternis, aus der Knechtschaft, Betrogenheit? Bist du schon in dem Reich des Lichts? Dann bist du auch auf der Seite der Siegerseite mit Jesus. Stell dich auf die Siegerseite mit Jesus. Kämpfe den guten Kampf, dass auch einstmal auch wir erwarten können, die Krone der Gerechtigkeit, dass wir mit diesem wahren, echten Licht auch heute bezeugen können. Nicht mehr von der Welt, in der Welt, aber als Sieger, als Licht, als Ebenbild Jesu Christi. Gott helfe uns. Amen.